Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Angriff eines Jugendlichen im Regionalzug nach Würzburg war offenbar islamistisch motiviert. Der 17-Jährige aus Afghanistan habe sich an Nichtmuslimen rächen wollen, die seinen Glaubensbrüdern Leid angetan hätten, teilte die Staatsanwaltschaft heute mit. Zuvor hatte die IS-Terrormiliz die Attacke für sich reklamiert und ein Video veröffentlicht, das den Attentäter zeigen soll. Der Jugendliche hatte mit Messer und Axt 5 Reisende verletzt. Später wurde er von der Polizei erschossen.
Im Würzburger Stadtteil Heidingsfeld suchten Polizisten mit Hunden am Nachmittag erneut nach Spuren vom Vorabend. Hier war der Zug nach einer Notbremsung zum Stehen gekommen. Hier floh der 17-jährige afghanische Täter, nachdem er zuvor mehrere Fahrgäste mit Axt und Messer lebensgefährlich verletzt hatte. Nur wenige hundert Meter weiter stellte die Polizei den 17-Jährigen und erschoss ihn nach eigener Aussage in Notwehr. Auch wenn sein Umfeld nichts bemerkt haben will, der junge Afghane hatte sich radikalisiert. Sein Abschiedsbrief an den Vater spricht für sich.
Ich zitiere: Und jetzt bete für mich, dass ich mich an diesen Ungläubigen rächen kann und bete für mich, dass ich in den Himmel komme. Zitat Ende. Das ist für uns Ausdruck, dass hier doch eine islamistisch-religiöse Motivation mit dieser Tat in Verbindung zu bringen ist.
In diesem Regionalzug hatte der jugendliche Täter laut Zeugen gestern Abend zugeschlagen. Kurz vor Würzburg ging er wahllos auf die Fahrgäste los. Dabei habe er mehrfach Allahu Akbar gerufen. Und das, obwohl er in der deutschen Gesellschaft fast angekommen schien. Er lebte in einer Pflegefamilie und hatte bereits eine Lehrstelle in Aussicht.
Der gläubige Muslime war bisher strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten. Am Samstag vor der Tat soll er die Nachricht erhalten haben, dass ein Freund von ihm in Afghanistan ums Leben gekommen ist.
Das, so vermuten die Ermittler, könnte die Tat ausgelöst haben. Im Gedenken an die Opfer findet zur Stunde ein Friedensgebet in der Würzburger Marienkapelle statt.
Noch untersuchen die Ermittler, ob das vom IS veröffentlichte Video tatsächlich den Attentäter aus dem Regionalzug zeigt. Kanzleramtsminister Altmaier äußerte sich am Abend im ZDF aber überzeugt, dass die Aufnahme so wörtlich aller Voraussicht nach authentisch ist.
Am Nachmittag taucht dieses Video im Internet auf. Angeblich gestern aufgenommen, also am Tag des Attentats in Würzburg. Der Mann, der zu sehen ist, beschreibt sich als Kämpfer des IS und droht mit Anschlägen in Deutschland. Ob es wirklich der 17-jährige Täter ist, prüfen die Sicherheitsbehörden noch. Nur so viel. Der Täter war der Polizei zuvor nicht aufgefallen.
Nun, der Verfassungsschutz hat eingeschränkte Möglichkeiten mit Blick eben auf diese Personengruppe. Nachrichtendienstliche Erkenntnisquellen versagen hier regelmäßig, denn diese Personen sind nicht auf unserem Radarschirm. Wir kennen diese Menschen regelmäßig nicht. Und alles, was wir jetzt wissen über den Attentäter, ist, dass er sich in kurzer Zeit radikalisiert haben muss.
Es ist nicht der erste Anschlag in Deutschland. Ende Februar gab es einen Messerangriff auf einen Bundespolizisten in Hannover. Im April einen Sprengstoffanschlag vor einem indischen Tempel in Essen. Die mutmaßlichen Täter Jugendliche.
Wir sehen, dass, ich sage mal, dieser Do-it-yourself-Terrorismus, wo Leute mit einfachsten Mitteln versuchen, Terroranschläge zu begehen, mit einem Küchenmesser, jetzt mit einer Axt, mit Fahrzeugen, dass dies Begehungsformen sind, die auch vom IS ausdrücklich propagiert werden.
Sicherheitsbehörden ziehen auch Vergleiche zu den jüngsten Attentaten im Ausland. Die Täter seien häufig psychisch labil. Die Terrormiliz IS spreche sie mit ihrer Propaganda gezielt an.
Der 17-jährige Afghane war nach Angaben der Behörden vor gut einem Jahr ohne Eltern nach Deutschland gekommen. Zehntausende unbegleitete junge Flüchtlinge leben derzeit hierzulande. Gerade sie brauchen nach Auffassung der Politik besonderen Schutz und Unterstützung.
Mehr als 50.000 Minderjährige sind bislang allein ohne Eltern in Deutschland angekommen. Sie stehen unter dem Eindruck der Flucht von Gewalt und von Tod. Hier in Sicherheit kümmern sich die Jugendämter vor Ort. Sie nehmen die Jugendlichen in Obhut, klären, welche Hilfe gebraucht wird und wo der junge Mensch künftig wohnen kann. Auch nach dem Attentat von Würzburg hält die Familienministerin dieses Verfahren für richtig. Die Jugendämter müssten aber noch besser verzahnt werden mit Präventionsprojekten gegen Extremismus. Darüber haben heute ohnehin Vertreter von Bund und Ländern beraten. Schwesig betont nun die Dringlichkeit.
Das wird immer wieder gefordert, dass aus Kostengründen die unbegleiteten Flüchtlinge aus der Kinder- und Jugendhilfe herausgenommen werden. Und ich sage ganz klar, das darf nicht kommen. Im Gegenteil, wir müssen schauen, was können wir für die unbegleiteten Flüchtlinge tun, damit sie sich hier gut integrieren.
Auf die Sensibilität von Hilfeeinrichtungen und sozialem Umfeld sind auch die Sicherheitsbehörden angewiesen, um mögliche Gefahren zu erkennen. Geheimdienst- und Flüchtlingskoordinator Altmaier setzt deshalb auch auf ziviles Engagement.
Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir in Zusammenarbeit auch mit Bildungseinrichtungen, in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern und Betreuern sicherstellen können, dass der Propaganda des IS etwas entgegengesetzt wird und dass wir jungen Menschen helfen, dieser Propaganda zu widerstehen.
Bund, Länder und Kommunen wollen ihre Präventionsarbeit künftig besser abstimmen und voneinander lernen.
Eines der wichtigsten Antworten auf Radikalisierung ist, dass diese Jugendlichen eine Perspektive bekommen. Wenn die Integration über Bildung und Arbeit funktioniert, dann sind sie auch weniger anfällig für Radikalisierung.
Trotz der Tat von Würzburg wird vielfach davor gewarnt, von diesem Fall nun auf andere unbegleitete jugendliche Flüchtlinge zu schließen.
Zum Zugangriff in Bayern bringt das Erste heute einen Brennpunkt, gleich nach dieser Tagesschau. Mehr Informationen finden Sie auch auf tagesschau.de. Bundesaußenminister Steinmeier hat 5 Tage nach dem Anschlag in Nizza offiziell bestätigt, dass 3 Deutsche unter den Opfern sind. Eine Lehrerin und 2 Schülerinnen aus Berlin seien getötet und eine weitere Schülerin verletzt worden. Der Angreifer war an der Strandpromenade von Nizza mit einem Lastwagen durch eine feiernde Menschenmenge gefahren und hatte insgesamt 84 Menschen getötet. Die türkische Regierung steuert nach dem gescheiterten Putsch weiter einen strikten Kurs gegen mutmaßliche Gegner. Heute wurden vor allem das Bildungssystem ins Visier genommen. Betroffen sind alle Ebenen, besonders private Schulen. Offenbar wurde allein dort mehr als 20.000 Pädagogen die Lehrerlaubnis entzogen. Die Bewegung des islamischen Predigers Gülen betreibt in der Türkei viele private Bildungseinrichtungen. Gülen wird von der Regierung beschuldigt, Drahtzieher des Putsches gewesen zu sein.
Nach wen 3 Tage nach einem gescheiterten Militärputsch auf unerwartetem Gebiet. Heute traf es das Bildungswesen in der Türkei, die Hochschulen und Schulen. Insgesamt etwa 36.000 Lehrer, Professoren und Dekane müssen ihren Hut nehmen. Es ist dies der 2. Paukenschlag der türkischen Regierung, nachdem es gestern bereits eine ähnlich große Zahl an Entlassungen in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes gegeben hatte. Die Türkei, sie steht heute sowohl im Zeichen von Massenentlassungen wie von Massenfestnahmen. Nicht nur von Soldaten, auch von Zivilisten. Immer wieder ist zu hören, dass es dabei nicht rechtsstaatlich zugehen soll. Nicht weniger als 2 Dutzend Radio- und Fernsehstationen wurde heute die Sendelizenz entzogen. Der immer wiederkehrende Vorwurf, Nähe zum als Terroristen gebrandmarkten islamischen Prediger Fethullah Gülen. Erdogans Anhänger, die sich inzwischen allabendlich lautstark auf großen Plätzen versammeln, fordern dessen Auslieferung aus seinem Exil in den USA. Die türkische Regierung hat nach eigenen Angaben belastende Unterlagen über Gülen nach Washington geschickt. Die Straßen und Plätze, sie gehören in diesen Tagen den Anhängern der islamisch-konservativen Regierung. Immer wieder kommt es zu Übergriffen radikaler Nationalisten gegen türkische Minderheiten. Der Ministerpräsident muss heute gegenhalten. Niemand darf Rachegefühle entwickeln. Das ist in einem Rechtsstaat nicht zu akzeptieren. Der Militärputsch, er war schnell niedergeschlagen. Seine Folgen aber verändern das ganze Land.
Großbritannien setzt weiter auf das Prinzip der atomaren Abschreckung und wird dafür seine nuklear bewaffnete U-Boot-Flotte erneuern. Einen entsprechenden Beschluss hat gestern Abend das Parlament mit großer Mehrheit gefasst. Es geht um die 4 Schiffe der Vanguard-Klasse. Jeweils eines von ihnen kreuzt ständig auf hoher See, um bei einem Angriff auf die Insel den Vergeltungsschlag führen zu können. Für die neue Regierung in London waren heute die Beziehungen zu den USA ein wichtiges Thema.
Es gibt eine Reihe von Gründen, warum die Briten im Moment Kopfschmerz bereiten. John Kerry, der US-Außenminister, kennt jetzt zumindest 2. Auch die USA warnten vor dem Brexit. Jetzt ist der US-Außenminister der erste ausländische Gast bei Theresa May in Downing Street und um Verbindendes bemüht. Sprache, Kultur, gemeinsame Interessen und Werte. Wir haben zusammen Opfer gebracht, um die internationalen Strukturen zu schaffen, in denen wir heute leben. So begann der Tag. Vertraute Gesichter in neuer Rolle. Minister das erste Mal in Downing Street und einer, der vor allem im Fokus steht und jetzt der Chefdiplomat ist. Sie alle eilten heute zur ersten Kabinettssitzung. Wir werden keine Regierung sein, die sich nur über den Brexit definiert, sondern auch über unsere sozialen Reformen. Im Eiltempo muss sich Außenminister Johnson jetzt in die Krisenherde dieser Welt einarbeiten. Zu Syrien-Gesprächen hat er eingeladen. Der deutsche Amtskollege bleibt kühl.
Wir müssen uns kümmern um Themen, heute sehen Sie es, wie Syrien. Deshalb werden wir ein professionelles Arbeitsverhältnis entwickeln.
Sommerpause in Downing Street, nur für Kater Larry. Denn morgen reist Theresa May nach Berlin zu Angela Merkel. Alle werden schauen, ob die Chemie stimmt zwischen den Pastorentöchtern und ob sich da zwei finden, die Europa durch die schwierige Krise manövrieren.
Die Republikaner in den USA stehen kurz davor, den umstrittenen Milliardär Trump offiziell ins Rennen ums Weiße Haus zu schicken. Zum Auftakt des Parteitags in Cleveland wurde aber deutlich, wie Trump die Partei noch immer spaltet. Viele Politveteranen blieben zu Hause. Außerdem versuchten Delegierte durch eine Änderung der Abstimmungsregeln Trump doch noch zu verhindern. Bei den Vorwahlen seiner Partei hatte sich der 70-Jährige klar durchgesetzt.
Es sollte sein ganz großer Auftritt werden. Donald Trump inszeniert sich als Heilsbringer der Republikaner, als Hoffnungsträger Amerikas. Der Populist wähnt das Weiße Haus zum Greifen nah. Wir werden deutlich gewinnen, das wird ein großer Sieg. Doch viele Republikaner hadern nach wie vor mit dem extrovertierten Milliardär. Einige Delegierte wollen Trump noch stoppen. Ihr Aufstand scheitert schnell. Der Parteitag beginnt unruhig, eine auffällig weiße Veranstaltung. Nur 18 der Delegierten sind schwarz, 18 von 2472. Donald Trump überlässt das Parteitagsrampenlicht vorübergehend seiner Frau, aus seiner Sicht wie erschaffen, für die Rolle der First Lady. Falls ich die Ehre erhalte, als First Lady zu dienen, werde ich dieses wundervolle Privileg nutzen, um denen zu helfen, die es am nötigsten brauchen. Dies sind die Werte, die Donald und ich ins Weiße Haus bringen werden. Gestern gab es dafür höflichen Applaus. Heute hagelt es Kritik, weil die Rede teilweise abgekupfert gewesen sein soll. Und das ausgerechnet bei Michelle Obama. Auch Mrs. Trump sorgt also für Schlagzeilen. Der große Versöhnungsparteitag wird dies wohl nicht mehr. Dafür gab es zu viel böses Blut zwischen Anhängern und Gegnern des umstrittenen Populisten. In wenigen Stunden stimmen die Delegierten ab. Trotz aller Spannungen gilt als sicher, dass Donald Trump die erforderliche Mehrheit bekommt und offizieller Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird.
Der Dieselskandal könnte für VW allein in den USA weit teurer kommen als bisher gedacht. Nach dem jüngsten Vergleich mit US-Behörden und Sammelklägern in Höhe von etwa 15 Milliarden Euro haben nun weitere Bundesstaaten Zivilklage angekündigt. Darin fordern sie hunderte Millionen Dollar zusätzlich. Außerdem droht ein Strafverfahren. Zudem muss VW noch Pläne vorlegen, wie es betroffene 3-Liter-Dieselmotoren umrüstet. VW hat bislang 16 Milliarden Euro wegen des Skandals zurückgelegt.
Er gilt als harter Hund. New Yorks Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman. Nun nimmt er sich in Sachen Abgasskandal den deutschen Weltkonzern VW zur Brust. Laut Klageschrift hätten führende VW- und Audi-Topmanager, darunter die ehemaligen Entwicklungschefs Hatz, Audi-Entwicklungschef Hackenberg und VW-Entwicklungschef Neusser, ein System des Betrugs aufgebaut.
What we found in our investigation was shocking.
Es ist schockierend, was wir bei unseren Ermittlungen herausgefunden haben. Hier wurde wissentlich und willentlich gerissen und zynisch betrogen. Und die Betrugssoftware wurde mit Wissen des Top-Managements entwickelt. Mitwisser war auch der ehemalige Konzernchef Winterkorn. Die Betrugssoftware sei bei Audi entworfen worden. Auch der heutige VW-Chef Müller, damals bei Audi, habe laut Klageschrift schon 2006 gewusst, dass die Audi-Diesel nicht den US-Standards genügten. Es ist klar, dass Herr Müller seit 2006 das Problem kannte. Wir ermitteln da weiter. Aber wir glauben, dass er eingeweiht war. Heftige Anschuldigungen, der Albtraum Abgasbetrug in den USA hat das VW-Top-Management endgültig erreicht.
Wegen illegaler Preisabsprachen müssen mehrere europäische Lastwagenhersteller ein Rekordbußgeld von insgesamt fast 3 Milliarden Euro zahlen. Diese Strafe hat heute die EU-Kommission verhängt. Den höchsten Einzelbetrag mit 1 Milliarde soll die Daimler AG entrichten. Auch die VW-Tochter MAN war über Jahre an dem Kartell beteiligt. Weil das Unternehmen aber selbst Anzeige erstattet hatte und als Kronzeuge fungierte, kommt es straffrei davon.
Es soll anfangs auch auf Messen passiert sein. Während im Rampenlicht die neuesten Lkw glänzen, treffen sich Führungskräfte der Hersteller in Hinterzimmern zu Preisabsprachen. Bis 2011 hat es diese gegeben, 14 Jahre lang. Jetzt müssen die Hersteller dafür zahlen, eine Rekordsumme. Die Kommission hat sich entschieden, gegen führende Lkw-Hersteller Strafen in Höhe von fast 3 Milliarden Euro zu verhängen. Aufgeflogen war das Kartell, weil einer ausgepackt hat. Das Münchner Unternehmen MAN kommt so als Kronzeuge ohne Geldbuße davon. Zahlen müssen andere. Volvo, Renault, DAF, Iveco und Daimler. Der Stuttgarter Konzern allein mehr als 1 Milliarde Euro. Eine Reaktion nur schriftlich. Daimler bedauert diese Vorfälle und hat schon vor längerer Zeit die Konsequenzen daraus gezogen. Besonders heikel laut Experten, die Unternehmen hatten sich auch darauf geeinigt, die Einführung neuer Abgastechnologien teilweise zu verzögern und die Kosten an die Kunden weiterzugeben.
Man hat den Eindruck, dass das Thema Umweltschutz über lange Jahre keine große Bedeutung bei wichtigen Automobilherstellern in Deutschland hatte und dass man versuchte, die Behörden an der Nase herumzuführen.
Auch die schwedische VW-Tochter Scania soll sich an den Absprachen beteiligt haben. Gegen Scania läuft das Kartellverfahren weiter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 20. Juli.
Ein Hoch sorgt morgen für viel Sonne und zusammen mit subtropischer Luft für den heißesten Tag der Woche. Erste Gewitter am Abend im Westen läuten dann eine mehrtägige Gewitterperiode ein. Die Nacht verläuft meist klar, an Gewässern bildet sich stellenweise Nebel, über den Nordosten halten sich Wolkenfelder. Morgen, wie gesagt, viel Sonne, auch im Nordosten lösen sich die letzten Wolken auf, gegen Abend im Westen und Nordwesten erste heftige Gewitter. In der Nacht 10 Grad im Erzgebirge, 20 Grad in der Pfalz. Am Tag 22 Grad auf Rügen, 36 Grad im Breisgau. Am Donnerstag ist es an der Oder noch länger sonnig, sonst Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter, die heftig bzw. unwetterartig ausfallen können. Ähnliches Wetter am Freitag und auch am Samstag eher wechselhaftes Wetter.
Um 22.25 Uhr melden wir uns mit diesen Tagesthemen. Terror im Namen des Islamischen Staates. Fragen von Thomas Roth an Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Und abgekupfert. Der Auftritt von Melania Trump in Cleveland.